Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Das ist eine ganz besondere Folge. Ich grüße alle Zuhörenden zu dieser Folge des Kinderschutz-Podcastes, die an einem ganz besonderen Ort stattfindet. Ich bin gerade in Leipzig und zwar im Raum der Stille haben wir uns hier gerade reingeschlichen. Der Kinder- und Jugendhilfetag, also der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag, findet gerade statt. Und mir gegenüber sitzt die Kerstin Blochberger, die Geschäftsführerin vom Bundesverband Behinderter und chronisch kranker Eltern. Dieser Bundesverband hat sich schon 1999 gegründet. Und dann hat sie mir noch mitgebracht die Frau Dr. Marion Michel vom
Verein Leben mit Handicaps, Fachstelle unterstützte Elternschaft.
Genau, also ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich möchte noch mal sagen, wir sind heute hier, weil die Frau Blochberger uns angeschrieben hat, um nämlich auf einen ganz besonderen Aspekt des Kinderschutzes mit uns ins Gespräch zu gehen. Da kommen wir gleich drauf. Und insofern erst einmal danke dafür, dass Sie sich an uns gewendet haben und wir jetzt hier wirklich die Gelegenheit haben. Ich muss gestehen, ich bin so froh, dass Sie uns angeschrieben haben, weil ich mich vorher auch zugegebenermaßen mit diesem Aspekt des Kinderschutzes gar nicht beschäftigt habe. Und insofern meine allererste Frage in dem Fall wirklich an Sie, Frau Blochberger. Was war denn eigentlich das auslösende Moment, dass Sie, weil Sie sind auch Gründungsmitglied, den Bundesverband für behinderte und chronisch erkrankte Eltern gegründet haben?
Ja, wie gesagt, das ist jetzt knapp 26 Jahre her. Und ich war damals in einer Fortbildung für Menschen mit Behinderung zur Beratung von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung, das sogenannte Peer Counseling. Und in dieser Gruppe von 15 Teilnehmerinnen waren wir tatsächlich 6, 7 junge Eltern, alle mit einer Körperbehinderung oder einer Sinnesbehinderung. Es war auch ein seelisch behinderter Vater dabei. Und wir haben festgestellt, dass das Thema Elternschaft und Behinderung in dem offiziellen Kinder- und Jugendthemen, in der Behindertenhilfe, in der Jugendhilfe kaum eine Rolle spielt. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal ein Buch, Dürfen Behinderte heiraten? Von Kinderkriegen war damals noch gar nicht die Rede. Obwohl es uns immer gab, Eltern mit Behinderung. Aber viele haben das versucht, tatsächlich mit sehr viel Anstrengung so hinzukriegen, dass sie möglichst wenig auffallen, weil sie immer die Angst hatten, wenn sie um Hilfe bitten, wird ihnen gesagt, dann kann das Kind bei ihnen nicht aufwachsen. Und das haben wir in den ersten Jahren, als wir uns gegründet hatten, sehr oft erlebt, dass tatsächlich aus relativ geringen Gründen jemand gesagt hat, wenn du eine Behinderung hast, dann kannst du kein Kind erziehen. Es gab ein paar Vereine, die sich gekümmert haben um Medikamente in der Schwangerschaft, Diabetes, Epilepsie. Aber wie es nach der Geburt weitergeht, wenn man das Kind einarmig nicht wickeln kann, wenn man auf dem Spielplatz nicht sieht, wo das Kind hinläuft, wenn man aufgrund einer seelischen Behinderung Ruhephasen im Laufe des Alltags braucht, gerade mit Kindern, da hat sich damals niemand groß gekümmert. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir es nicht selber in die Hand nehmen, macht's niemand. Außerdem wissen wir ja am besten, was wir brauchen. Und so haben wir, ich glaube, die ersten 20 Jahre darum gekämpft, dass es im Gesetz sowas wie Assistenz bei der Versorgung und Betreuung der Kinder behinderter Eltern gibt.
Da gucken wir gleich genauer drauf. Also jetzt haben Sie ja erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Frau Michel, war es bei Ihnen ähnlich?
Ich war an der Uni in der Sozialmedizin und wir haben 2006 eine Expertise erstellt zum Thema Mütter mit Behinderungen. Die ist entstanden 2001 ist überhaupt zum ersten Mal in der wissenschaftlichen Arbeit danach gefragt worden, ob Frauen mit Behinderungen Kinder haben. Bis dahin wurde das gar nicht wissenschaftlich bearbeitet. Wir hatten diese Expertise, haben festgestellt, wir können die Eltern nicht nur befragen, die Probleme sind so groß, wir müssen ihnen auch was zurückgeben. Und daraus ist die Idee entstanden, erstmal als Kompetenzzentrum am Verein das zu entwickeln. Und seit 2022 sind wir mit Förderung des Freistaats Sachsen Fachstelle unterstützte Elternschaft. Aus der Wissenschaft bin ich inzwischen raus. Wir haben beide zusammen die große bundesweite Studie gemacht, unterstützte Elternschaft, Umsetzungsartikel 23 UN-Behindertenrechtskonvention. Das war so der Abschluss meiner wissenschaftlichen Laufbahn und natürlich der Start in die ganz aktive Arbeit für und mit Eltern mit Behinderung.
Wenn Sie jetzt so vielleicht nacheinander beide nochmal so zurückdenken, weil das, also 1999, 2006, das ist jetzt schon Jahrzehnte her. Wenn Sie so den Anfang Ihrer Arbeit mit jetzt vergleichen, gibt es eine große Veränderung? Hat sich was verbessert?
Ja, ja. Kann ich erstmal so ganz klar sagen.
Da bin ich beruhigt.
Sichtbar behinderte Eltern, wenn sie wissen, wo sie einen Antrag stellen sollen oder müssen, kriegen in der Regel relativ schnell Elternassistenz bewilligt. Das aktuelle Problem ist, das Personal zu finden. Okay. Aber für sichtbar behinderte Eltern oder für sinnesbehinderte Eltern ist es nicht mehr so schwer. Mhm. Da gibt's Vorbilder, da gibt's Filme drüber, da gibt's eine Öffentlichkeitsarbeit. Das hat sich wesentlich verbessert. Es gibt auch wesentlich mehr Angebote für Eltern mit Lernschwierigkeiten als vor 25 Jahren. Die BAG, begleitete Elternschaft, wächst ständig um neue Anbieter. Aber umso kleiner die Region ist, umso ländlicher die Region ist, umso schwieriger ist es. Mhm. Und das ist sozusagen das größere Problem im Moment. Und nicht sichtbar behinderte Eltern, also seelisch behinderte Eltern, Eltern mit Lernschwierigkeiten, wenn wir an die ganzen Leute mit Long-Covid, Post-Vac denken, MFCSS, wie heißt es, du kannst vielleicht schneller... Ja. Also diese Überlastungssyndromerkrankung, die gerade mit kleinen Kindern an die Grenze und über die Grenze ganz schnell gehen, weil sie keinen Schlaf haben. Mhm. Auch Multiple Sklerose ist eine Erkrankung, die man am Anfang gar nicht sieht, aber eben durch den geringeren Schlaf mit einem kleinen Kind sehr schnell in Schübe wechseln kann. Und da brauchen die Eltern tatsächlich ganz schnelle Hilfe. Und das ist das aktuelle Problem. Ja, aber die gesetzliche Situation hat sich wesentlich verbessert.
Ja, okay. Würden Sie das so bestätigen können?
Ich kann das genauso bestätigen. Also die gesetzliche Situation hat sich verbessert. Problematisch wird es vor allen Dingen dort, wo trägerübergreifende Leistungen notwendig sind. Also Jugendhilfe und Eingliederungshilfe zusammen Leistungsbescheide erstellen müssen. Im ländlichen Raum, wo auch die Informationsmöglichkeiten deutlich geringer sind und wo wir ganz viele Probleme im Moment sehen und erleben, das ist in dem Bereich, wo Sorgerechtsverfahren dann anstehen, wo in die elterliche Sorge eingegriffen werden soll aufgrund der Behinderung, wo Sachverständigengutachten erstellt werden sollen, wo Richter entscheiden, ohne die notwendigen Kenntnisse über Menschen mit Behinderungen, über Ressourcen, über Möglichkeiten, Unterstützungsangebote zu haben.
Und über die gesetzlichen Leistungen, die ihnen zustehen.
Ja, genau. Da würde ich jetzt gerne mit Ihnen natürlich auch nochmal drauf schauen, weil wir haben ja immer auch die Chance, das auch hier über den Podcast bekannt zu machen. Ich habe jetzt gerade auch nochmal gedacht, wo Sie Multiple Sklerose, dann fallen mir natürlich auch, wir haben viele Frauen, die eine Brustkrebsdiagnose oder eine andere Diagnose bekommen, wo ich sehr froh war, als 2021 der Paragraph 20, also Betreuung in Notsituationen, nochmal prominenter auch quasi neu in die Öffentlichkeit gebracht worden ist, wo ich mich schon wirklich jahrelang drüber geärgert habe, dass das nicht wirklich so zur Regel auch gemacht wird. Ne? Wenn Sie sowas haben bei Krankheitsschüben, dann ist auch sowas möglich. Aber ich glaube, was wir nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erläutern sollten, ist der Unterschied zwischen was ist Elternassistenz und was ist unterstützte oder begleitete Elternschaft. Vielleicht kann jede von Ihnen einen Begriff erklären.
Ja, dann nehme ich die Elternassistenz. Der hat sich mal entwickelt aus unserer eigenen Arbeit mit mehreren Verbänden. Haben wir gesagt, wir brauchen einen Begriff. Wir haben das früher Assistenz bei der Familienarbeit genannt. Und dann haben wir gesagt, naja, es gibt Arbeitsassistenz, es gibt Schulassistenz, es gibt persönliche Assistenz. Wir nennen das jetzt mal Elternassistenz. Und haben das aus der Tradition des Assistenzbegriffs entwickelt, dass Assistenz immer das ist, wo Menschen mit Behinderung selbst sagen, wann, wer, wo, wie die Assistenz ausgeführt wird. Immer wenn ein pädagogischer Anteil dran ist, haben wir gesagt, ist es keine Assistenz mehr, weil dann bestimmt nicht mehr der Mensch mit Behinderung über alles, sondern dann hat der Pädagoge ja einen pädagogischen Auftrag. Mhm. Der Gesetzgeber ist uns da leider in die Parade gefahren und hat alles Assistenz genannt.
Okay.
Und es gibt jetzt die sogenannte qualifizierte Assistenz für Menschen mit Behinderung, wo es auch um Anleitung geht. Und es gibt die sogenannte einfache, nicht qualifizierte oder in manchen Bundesländern kompensatorische Assistenz. Die wird von den Menschen mit Behinderung selbst angeleitet. Da hat die Assistenz null pädagogischen Auftrag. Und so unterscheiden wir das bei den Eltern auch. Elternassistenz ist das, wo Eltern sagen können, das brauche ich jetzt, aber ich kann es nicht selbst. Und begleitete Elternschaft ist eben immer dieses mit pädagogischem Auftrag.
Mit pädagogischem Auftrag, aber immer mit dem Fokus zu empowern. Also nicht auf dauerhaft angelegte Bevormundung, sondern wirklich die Eltern so zu stärken, dass sie in die Lage versetzt werden, Dinge selbst zu machen. Im Gegensatz zur einfachen Elternassistenz wird natürlich bei der begleiteten Elternschaft oder der qualifizierten Elternassistenz Unterstützung möglicherweise bis zur Volljährigkeit der Kinder notwendig, weil sich ja die Bedarfe der Kinder immer wieder ändern im Laufe des Lebens. Und was Eltern lernen bei der Versorgung eines Säuglings, das immer hilft ihnen herzlich wenig bei einem bockischen Dreijährigen, bei einem Vorschul- oder Schulkind und am allerwenigsten bei einem Pubertierchen. Ja, also es muss immer wieder neu erarbeitet werden, weil genau das auch der Unterstützungsbedarf ist, dass die Eltern sich immer wieder auf die neuen Herausforderungen einstellen können.
Das ist eigentlich auch total logisch, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt aus meiner Laienperspektive in dem Bereich schaue, dann würde ich sagen, also Elternassistenz, wenn ich zum Beispiel halbseitig gelähmt bin, dann brauche ich jemanden, der mir beim Wickeln des Kindes hilft, zum Beispiel. Wenn ich jetzt eher, ich sag mal, geistig eingeschränkt wäre, und dann brauche ich jemanden, der qualifiziert, also auch im Pädagogischen hilft.
Der mir hilft, die Bedürfnisse meines Kindes zu erkennen. Der mir hilft, bestimmte Dinge zu beantragen, in die Reihe zu kriegen. Dinge zu verstehen. Und hier sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang angesprochen habe. Gerade wenn es dann um Sorgerechtsfragen geht, stehen die Eltern vor Herausforderungen, die sie einfach nicht mehr bewältigen können. Die Sprache ist nicht auf die Bedarfe eingestellt. Die Testverfahren sind nicht eingestellt und. Und die Eltern können eigentlich in diesen Begutachtungssituationen nur verlieren. Und das ist das Schlimme. Und hier ist also zumindest von uns, von unserer Fachstelle aus, im Moment mit eines der wichtigsten Aufgaben, Haltungen bei den Entscheidungsträgern zu entwickeln.
Also, dass man auch eine gute Mutter oder ein guter Vater sein kann, wenn man beeinträchtigt ist.
Genau. Und das gerade auch bei der begleiteten Elternschaft. Wir haben teilweise Eltern mit Lernschwierigkeiten, die haben ihre kleineren Geschwister schon gewickelt und versorgt. Die wissen möglicherweise in der Frage wesentlich mehr als eine junge Sozialpädagogin, die gerade von der Hochschule kommt und noch nie ein Baby im Arm hatte. Ja. Brauchen eben wirklich an manchen Punkten Unterstützung, aber nicht an allen. Und das ist auch der Unterschied zwischen der sozialpädagogischen Familienhilfe und der Elternassistenz oder der qualifizierten Elternassistenz, dass die Eltern gestärkt werden und in die Lage versetzt werden sollen, das selber zu machen und, wie gesagt, bei Bedarf auf Dauer.
Ja, ich glaube, dass es gesellschaftlich sowieso mehr Ideen dafür braucht, dass Elternsein sehr unterschiedlich aussehen kann. Also ich komme ja jetzt beruflich sozialisiert aus der, ich sag mal, aus der diagnostischen und intensivpädagogischen stationären Arbeit, wo ganz viele immer denken, ja, es waren ganz schlimm gewalttätige Eltern oder die haben ihre Kinder nicht gut versorgt, wo ich auch durchaus die Haltung vertreten kann, es gibt Eltern, das sind tolle Besuchseltern, nur Kinder sollten da nicht wirklich 24/7 leben, aber deswegen kann man die trotzdem auch in einer bestimmten Art und Weise Eltern sein lassen. Ne? Aber ich glaube, das muss ich vielleicht manchmal auch selbst in unserer pädagogischen Welt nochmal durchsetzen, ne? Dass Elternschaft sehr unterschiedlich auch einfach sein kann.
Ja. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Elternassistenz und begleitete Elternschaft. Es gibt Familiensituationen, die brauchen beides. A, kann es eine kognitive Beeinträchtigung und eine Körperbehinderung parallel geben? Ja, dann brauche ich fürs Wickeln schon fürs Handling jemanden und dann vielleicht auch Anleitung, weil ich die Anleitung für den Babybrei nicht lesen oder nicht verstehen kann. Es gibt aber auch Eltern, die nur eine kognitive Beeinträchtigung haben. die aber haushaltstechnisch das nicht so richtig regelmäßig auf die Reihe kriegen. Und dann nützt es nichts, wenn nur Pädagogen kommen, die mit den Eltern sprechen, anleiten und die Spülmaschine voll lassen und gehen. Und die Kinder fangen hinterher an, den Haushalt zu machen.
Mhm. Genau, also, da kommen wir gleich noch drauf, was das eigentlich genau
es gibt, für es die gibt Kinder Familien, bedeutet, wo wirklich beides benötigt wird. Und es gibt auch Eltern mit kognitiven Beeinträchtigungen, die brauchen in manchen Bereichen keine pädagogische Unterstützung. Mhm. Das kann der Pädagoge vielleicht erarbeiten und ab und zu mal wieder neu angucken. Aber wenn ich zum Beispiel Begleitung zum Freundeskreis brauche oder zu den Großeltern, dann muss kein Pädagoge dafür bezahlt werden.
Absolut, ja. Das ist auch, glaube ich, total einsichtig. In meiner Recherche bin ich drüber gestolpert, dass ja irgendwie, also die Datenlage, wie viele Eltern mit Beeinträchtigungen wir eigentlich haben, ist ja eher so ein bisschen dürftig. Und dann bin ich über eine Studie vom DJI von 2021 gestolpert, die dann Sie zitieren, weil die eben auch sagen, irgendwie, wir wissen ziemlich wenig, über wie viele Eltern sprechen wir hier eigentlich. Und Sie dann zitiert werden, Frau Lochberger, Geschäftsführerin vom BBE, sagt, es sind ungefähr 390.000 Eltern in Deutschland, über die wir sprechen. Das war 2021. Würden Sie sagen, das ist noch so ungefähr die Datenlage?
Wir versuchen jedes Jahr im Mikrozensus eine Sonderauswertung zu machen. Also machen zu lassen. Bisher gibt es tatsächlich nur die Daten, wie viele Kinder leben bei Eltern mit Behinderung. Und interessanterweise gibt es die umgedrehte Zahl nicht. Ich glaube, mit Grad der Behinderung 50 und unter sind es über 1 Million. Ja, über 1 Million Kinder, die bei Eltern mit Behinderung im Haushalt leben.
Ja.
Die Ausprägung der Behinderung ist sehr unterschiedlich.
Ja, also mehr als 1 Million Kinder leben mit Eltern, wovon ein Elternteil
eine Behinderung hat.
Eine Behinderung. Ja. Das ist ja wirklich, das ist so viel. Deswegen nochmal, also jetzt bin ich so lange im Kinderschutzbereich unterwegs und habe wirklich Sie gebraucht, um darüber zu stolpern. Das ist irre. Und gerade vielleicht nochmal für die Zuhörenden, wir hatten hier gerade Feueralarm und ich so, Mist, ich will doch unbedingt zu meinem Podcast, hinterher klappt das nicht mehr. Und dann hat mich jemand gefragt, ja, mit wem denn? Und ich, ja, Bundesverband von Eltern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Ja, warum ist das denn ein Kinderschutzthema? Insofern, jetzt meine Frage an Sie. Warum ist denn überhaupt Elternsein mit Beeinträchtigung, mit chronischer Erkrankung, inwieweit ist das ein Kinderschutzthema?
Also ich fange mal an. Die Eltern selbst machen sich natürlich Gedanken. Kann ich den Bedarfen meines Kindes gerecht werden? Also wir haben viele Schwangere oder noch im Kinderwunsch befindliche zukünftige Eltern, die uns anrufen und sagen, ich habe jetzt einen Partner gefunden, wir können uns ein Kind vorstellen. Wo gibt's denn Unterstützung? Weil ich kann das und das nicht. Also die Eltern selbst machen sich große Sorgen. Die meisten sind auch noch aufgewachsen mit dem Thema, du musst für dich selber sorgen, Familie kommt für dich nicht in Frage. Das wandelt sich gerade, umso mehr Inklusion wir haben, umso mehr junge Menschen mit Behinderung werden groß mit der Möglichkeit, natürlich gehört das zu meinem Leben dazu, ich muss dann nur gucken, wie ich es geregelt bekomme. Also insofern ist es schon für die Eltern ein Kinderschutzthema. Wo kriege ich barrierefreie Babymöbel her? Wie kann ich meine Wohnung sichern? Wie kann ich das Kind auf dem Rollstuhl befestigen, dass es nicht runterfällt, etc.? Und dann wird es ein Thema von außen. Wenn irgendwelche Fehler passieren, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, dann wird zuerst gesagt, naja, die ist ja behindert. Oder die kann ja nicht richtig reden. Ist ja kein Wunder, dass das Kind nicht richtig spricht, weil die Mutter ist gehörlos. Ich hatte einmal eine Frau aus den frühen Hilfen, die sagte, da muss unbedingt was passiert. Die Eltern sind total lieb und nett und die verstehen sich total gut, aber die können ja dem Kind nicht vorlesen. So. Ja, ist nett, wenn man dem Kind vorliest.
Ja.
Aber eine Kassette tut's auch, wenn die Eltern keine Sprache haben. Und die Eltern sind ja auch, ohne dass sie jemals eine Geschichte gehört haben, kluge und interessante Menschen geworden. Ja, aber man hat immer so seine eigenen Erziehungsvorstellungen. Und wenn die nicht funktionieren, dann hat man das Thema, das kann für das Kind nicht gut sein. Aber aufwachsen ist eine sehr große Bandbreite.
Ja. Frau Dr. Michel, inwieweit ist es für Sie ein Kinderschutzthema aus der Perspektive des Kindes?
Also Perspektive des Kindes, das Kind muss oder so rum. Es gibt eine Reihe von Studien, die sagen, Kinder akzeptieren ihre Eltern so, wie sie sind. Mhm. Ob die alt sind, ob die jung sind, ob die dick, dünn, behindert, nicht behindert, ist dem Kind völlig wurscht. Das liebt seine Eltern. Es wird häufig dann von außen reingetragen, so wie Herr Blochberger schon gerade sagte. Und gerade Eltern mit Lernschwierigkeiten oder mit psychischen Erkrankungen sind dann ganz schnell gefährdet, dass dann die Jugendhilfe ins Spiel kommt, beziehungsweise sich auch bei der Jugendhilfe um Unterstützung bemühen. Und dann wirklich so ein Mechanismus anläuft, die Eltern können das gar nicht. Das heißt, was wir unbedingt brauchen, ist ein Blickwechsel auf Eltern mit Behinderungen. Mhm. Nämlich von diesem defizitorientierten Blick hin zu einem ressourcenorientierten. Mhm. Alle Eltern können was und alle Eltern können etwas nicht, mhm. egal ob mit oder ohne Behinderung. Mhm. Und bin so ein bisschen Verfechterin davon, dass wir diesen Blickwechsel nur erreichen, indem Eltern mit Behinderung, Menschen mit Behinderung viel stärker zum Beispiel in die Lehre, in die Ausbildung, mhm. in die Fort- und Weiterbildung eingebunden werden. Weil häufig sind diese Vorurteile sind ja nicht mal böse, die resultieren aus Unsicherheiten. Ich habe zum Beispiel
zu wenig Kontakt
vielleicht. Ja, mhm. ich habe zum Beispiel eine Mutter, der wurden alle Kinder weggenommen mit der ursprünglichen Begründung, die aufgrund der Blindheit kann die Mutter die Bedürfnisse ihres Kindes nicht wahrnehmen.
Da haben wir ja genug sehende Eltern, die das auch nicht tun.
Genau, und so ist das.
Das ist natürlich ein krasses Vorurteil.
Ja, das ist ein krasses Vorurteil. Was dann dazu führt, dass die Eltern sich dagegen wehren. Mhm. Und wenn sie sich wehren, werden diese Vorurteile bestärkt. Mhm. Dass sie nicht einsichtsfähig sind, dass sie Impulskontroll gestört sind und ähnliche
Dinge. Die Bedarfe des Kindes nicht
im Blick haben. Die Bedarfe des Kindes nicht sehen. Und dann wird die Situation immer schlimmer.
Mhm. Und wenn sie sich nicht wehren würden, wäre es auch nicht gut, ne?
Dann hätten sie kein Interesse.
Dann sind sie nicht schwingungsfähig und haben kein Interesse an ihren Kindern. Mhm. Die können es nur falsch machen.
Ja.
Und wir haben, das Beispiel muss ich noch bringen, weil das ein ganz krasses Beispiel war, eine Mutter mit einer Angststörung. Mhm. Das erste Kind hatte einen angeborenen Herzfehler, deshalb war die Mutter mit ihrer Angststörung besonders ängstlich. Mhm. Und hat dann eben lieber drei Ärzte aufgesucht statt einen. Sie hat auch ein Fatigue-Syndrom, also das chronische Erschöpfungssyndrom, hat deshalb um Unterstützung gebeten, kriegte gesagt, sie sind ja nicht so behindert, dass sie blind sind oder im Rollstuhl sitzen, sie brauchen das nicht. So. Mhm. Als sie dann so verzweifelt war, hat sie gesagt, muss ich meine Kinder im Wald aussetzen. Daraufhin war die Jugendhilfe sofort da, Erziehungsfähigkeits- oder familienpsychologische Sachverständigengutachten und die Gutachterin kam aufgrund dieser häufigen Arztbesuche auf die Idee Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Ein einfacher Anruf bei der Kinderärztin hätte es entkräften können. Der Mutter wurden die Kinder weggenommen. Für die Kinder erstmal ein traumatisches Ereignis und wir haben es ja wirklich ganz oft mit struktureller oder institutioneller Kindeswohlgefährdung mhm. zu tun. Und das ist so mhm. der Punkt, wo wir uns jetzt auch in der Fachstelle ganz intensiv engagieren.
Also das strukturelle Kindeswohlgefährdung insofern, als dass wir hier im Prinzip diese Schublade haben, dass Eltern mit Behinderungen einfach per se keine guten Eltern sein können. Ja, okay. Mir wird noch, und ich habe
auch noch aus Kindersicht natürlich, mhm. wir als Eltern wollen nicht, dass unsere Kinder als Assistenzkräfte missbraucht werden. Mhm. Das ist uns ganz wichtig, deswegen haben wir jahrelang für diesen Paragraph gekämpft. Dass der drinsteht in der Teilhabe, also im BTHG, dass wir unterstützt werden bei der Betreuung und Versorgung der Kinder, weil es Tradition war, dass man immer gesagt hat, naja, selbst Menschen an der Kasse haben gehört, ach, das ist aber schön, dass du deine Mutter unterstützt. Ja, mhm. Gut, an der Kasse kann man es noch ertragen, wenn sowas vom Jugendamt kommt oder von Pädagogen kommt, dann haben die das Kind nicht im Blick. Also wir versuchen, die Eltern zu unterstützen, wenn sie bei uns anrufen, dass sie die Anträge stellen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen, die Hilfe zu organisieren, die sie brauchen aufgrund ihrer Behinderung, dass das nicht zulasten des Kindes geht. Mhm. Und das ist unser Blick. Und den wollen wir mehr in die Öffentlichkeit tragen. Weil es gibt ja auch so eine Bewegung Young Carer, wo Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern pflegen. Und da gibt es eine große Angebotsbreite, die Kinder zu unterstützen. Mhm. Aber was nützt den Kindern eine Gesprächskreisgruppe, wenn sie hinterher wieder nach Hause geschickt werden, ihre Verwandten pflegen? Mhm. Ich finde, wir müssen aufhören damit, die Familie als Assistenzersatz zu sehen. Wenn ich einer Großmutter ein Rezept abhole oder einer Großmutter mal die Socke anziehe oder ein Geschwisterkind wickelt, weil es behindert ist. Das würde ich auch bei einem nicht behinderten Kind, Geschwisterkind machen. Das ist alles okay. Aber den Eltern im Intimbereich die Pflege zu organisieren, das gehört nicht in die Kinderhände. Und insofern ist das Thema ein großes Kinderschutzthema. Ja. Und deswegen hat der Gesetzgeber ja die Möglichkeit geschaffen, Assistenz zu beantragen und zu bewilligen. Und wenn nötig, eben auch bis zum 18. Geburtstag bei körperbehinderten Eltern, wenn es nämlich darum geht, dass auch Jugendliche natürlich nicht den eigenen Haushalt komplett alleine machen müssen. Also alles, was Eltern für ihre Kinder altersgerecht übernehmen, altersgerecht, kann Elternassistenz sein. Und wir ziehen aber auch Grenzen. Also wenn eine Mutter zum Beispiel bei uns anruft und sagt, mein Kind kommt jetzt in die Schule, ich brauche jetzt Elternassistenz, ja, wo ist denn das Problem der Behinderung? Ja, ein Grundschulkind soll unterstützt werden, alleine in die Schule zu gehen. Deswegen sind die Grundschulen in der Regel in der Nähe. Also ne, wir wägen da gut ab. Aber wichtig ist uns wirklich, die Möglichkeiten, die der Gesetzgeber jetzt endlich geschaffen hat, bekannt zu machen, dass gerade in Kinderschutzzusammenhängen dann geguckt wird, ist die Hilfe, die möglich ist, ausgeschöpft, um die Kinder so weit zu schützen, dass sie eben nicht als Assistenzkräfte der Eltern aufwachsen müssen.
Genau, dass sie halt einfach Kind sein dürfen. Ja,
okay. Ich noch eine Ergänzung dazu. Es gibt natürlich Familien, die es tatsächlich nicht schaffen, die Kinder in der Familie zu behalten. Für diese Familien wäre es einfach wichtig, dass die Kinder dann auch in der Nähe der Eltern untergebracht sind, dass die Eltern am Leben ihrer Kinder teilhaben können. Und das ist so eine der wichtigsten Erkenntnisse, auch mit aus der Bundesarbeitsgemeinschaft begleitete Elternschaft. Wenn die Eltern weiter am Leben ihrer Kinder beteiligt werden, können sie auch die Herausnahme akzeptieren.
Genau.
Wenn die Herausnahme der Kinder aber bedeutet, dass Umgangssperren von mehreren Wochen verhängt werden, dass die Besuchsintervalle 14 Tage bis zu einem Vierteljahr ausgesetzt werden und dann in dem Gutachten festgestellt wird, die Eltern haben gar keine Bindung zu ihrem Kind oder das Kind zu den Eltern, dann sind das wirklich ganz wichtige Themen, um die sich der Kinderschutz kümmern muss, weil ich hier das Kindeswohl gefährde, das Kind kann nicht mit seinen
durch Eltern. Strukturen innerhalb der Jugendhilfe selbst. Ja, also insofern, genau, Kinderschutz ist immer, ich finde, wirklich auch auf mehreren Ebenen. Ja. Wir sind hier so sehr beim, wenn wir eng gucken, beim intervenierenden Kinderschutz im Gewaltbereich, und dann sind wir aber auch, ne, wo ein System in der Tat selber Gefährdungen produziert. Ja. Wir sind schon auf der Zielgeraden. Welchen Mythos würden Sie denn gerne, also oder Mythos oder gesellschaftliches Narrativ, würden Sie gerne aufklären? Oder gibt es überhaupt so einen Mythos im Bereich, also Eltern mit chronischer Erkrankung oder Behinderung? Also ich glaube, ein Mythos wäre ja auf jeden Fall, das können keine guten Eltern sein. Ne? Dazu hatten Sie auf jeden Fall gerade schon was gesagt. Gäbe es noch andere?
Naja, ein ganz alter Mythos, die haben ihre Kinder nur, damit sie später versorgt sind. Ja, das glaube ich definitiv nicht, dass das heutzutage noch einer macht, weil wir wissen inzwischen alle, wie anstrengend es ist, in diesem Leben mit, wir wollen beide Eltern wollen arbeiten gehen, Kinder zu erziehen. Das macht man nicht, weil man denkt, man ist im Alter gut versorgt. Und es gibt dann noch einen Mythos, gerade aus der begleiteten Elternschaft, dass Eltern mit Behinderung häufiger gewalttätig sind. Auch das ist wissenschaftlich nicht belegbar, sondern das liegt an anderen Dingen oder weil sie eben noch zusätzlich unter Stress geraten und mehrere negative Bedingungen da sind. Früher gab es eben auch in den Kinderschutz-ABC-Bögen immer so als Bedingung der Eltern zuerst Behinderung der Eltern. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, das ist kaum noch. In kaum einem der Fragebögen steht das noch oben drin, sondern da werden erst richtigerweise soziale Faktoren, andere Schwierigkeiten und irgendwann kommt dann eben auch die seelische Behinderung, psychische Sucht der Eltern. Das ist natürlich ein Risiko fürs Kind, das wissen wir alle. Auch Alkohol ist auch schon ein Problem fürs Kind. Aber das hat alles nichts mit einer klassischen Behinderung zu tun, sei denn, eine Suchterkrankung ist eine Behinderung. Und auch für suchterkrankte Eltern habe ich letzte Woche erst einen sehr schönen Filmbeitrag gesehen. Auch da gibt es Kliniken, gemeinsamen Aufenthalt, damit tatsächlich auch den gerade suchtbetroffenen Müttern überhaupt die Chance gegeben wird, sowas wie eine Entgiftung in Angriff zu nehmen und dazu zu stehen, dass sie ein Problem haben, braucht es mehr gemeinsame Behandlungsmöglichkeiten.
Ja. Darf ich da noch einen Punkt noch für die Narrative? Wir haben ja damals bei dieser Studie 2017 festgestellt, dass uns Jugendämter häufig gesagt haben, wir erfassen die Behinderung nicht, wir behandeln alle gleich. Und ich denke, das muss in die Köpfe rein, dass Gleichstellung von Menschen mit Behinderung was ganz anderes ist als Gleichbehandlung. Und Menschen mit Behinderung haben das Recht, dort unterstützt zu werden, wo sie es brauchen, und haben das Recht, dort Unterstützung abzulehnen, wo sie sagen, nee, da brauche ich keine.
Du hast mich auf einen ganz wichtigen Mythos gebracht. Seelisch behinderte Eltern, psychisch kranke Eltern ist das klassische Klientel der sozialpädagogischen Familienhilfe, werden aber nicht als behindert wahrgenommen. Als Menschen, die Teilhabeleistungsansprüche haben. Ich glaube, dass immer noch der Gedanke ist, eine psychisch kranke Mutter muss nur regelmäßig zur Therapie gehen und der Therapeut macht das weg. Dass das nicht so ist, dürfte heute angekommen sein. Also weder ein Trauma kann man wegtherapieren, noch eine Depression. Man kann damit lernen, umzugehen. Und das müssen alle. Das müssen die Kinder, die Eltern und das Umfeld. Und auch die Jugendhilfe muss lernen, dass seelische Behinderung eben eine Behinderung ist.
Heißt ja auch so, ne?
Ja.
Ist schon wirklich sehr spannend, ja.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Die Haltung. Die Haltung muss sich ändern. Man muss Eltern mit Behinderung mehr zutrauen, mehr Verantwortung überlassen und eine Kooperation eingehen und nicht, wir sind die Pädagogen, wir wissen, was fürs Kind gut ist, sondern gemeinsam mit den Eltern nach Lösungen suchen.
Und akzeptieren, dass die Eltern manches anders machen, so wie es für sie geht, und nicht nur nach dem nach dem Lehrbuch arbeiten.
Ja. Das Wickeln auf dem Fußboden hat noch keinem Kind geschadet, es hat das Kind geschützt, damit es nirgends runterfällt.
Ja. Und letztendlich auch die Akzeptanz, dass es Behinderungen gibt, die schubweise verlaufen. Weil manchmal gesagt wird, na, die sitzt ja gar nicht immer im Rollstuhl, die schiebt den ja sogar. Das kann ja nicht sein, dass die so behindert ist. Also wirklich versuchen, sich mit Menschen mit Behinderung in Verbindung zu setzen, von denen zu lernen und sie als Experten in eigener Sache zu betrachten, so wie es eigentlich auch in der Präambel des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes steht.
Ja, da wären wir dann auch dabei, weil hier jetzt auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag geht es ja auch ganz, ganz viel um inklusive Jugendhilfe. Und insofern nochmal vielen, vielen Dank, liebe Frau Blochberger, liebe Frau Michel, dass Sie sich Zeit genommen haben, um auf diesen in meinen Augen immer noch wirklich viel zu kurz gekommenen Aspekt der inklusiven Jugendhilfe und auch des inklusiven Kinderschutzes draufzuschauen. Es war mir eine Freude, mit Ihnen mich unterhalten zu dürfen. Ihnen danke und danke allen Zuhörenden fürs genaue Hinhören.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.